Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute ist einer der bekanntesten Theaterkritiker Deutschlands, der in dieser Woche seinen 70. Geburtstag feiert. C. Bernd Sucher ist mein Gast. Guten Morgen.
Guten Morgen, Tim Wiese.
Ja, heute erscheint Ihr neues Buch, in dem erzählen Sie Ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte und die Ihrer Mutter. Mamsi und ich heißt es. Ein sehr persönliches Buch, in dem man auch Auszüge aus Ihrem Tagebuch liest. Die Einträge, die reichen zurück bis in die 60er Jahre. Wann und warum haben Sie damals angefangen, Tagebuch zu schreiben?
Ich habe angefangen eigentlich, um meine Sorgen und Kümmernisse auch um dieses Coming-out zu verarbeiten, habe ich auch angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. 62 war ich, 49, 50, also 13.
Ja.
Und das habe ich einfach beibehalten und dieser Stil hat sich auch beibehalten. Also dieses die keine ganzen Sätze, und sondern praktisch nur so punktuell heute das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und das habe ich nie aufgehört, ja.
Also Coming Out, dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein?
Also ich war ja jetzt auf mehrere Weisen anders. Also dieses Jude-Sein war mir damals als Kind nicht bewusst. Aber dieses durch meine Mutter geprägte, du musst besser sein als alle anderen, also dass ich in der Schule schon irgendwie nicht gerade geliebt war, weil ich zu jedem ging und sagte, was hast du für eine Note? Eine 5? Ah, ich habe eine 1. Mhm. Damit war ich schon Außenseiter. Dann war ich Außenseiter, weil ich im Sport ganz schrecklich war, dafür in allen anderen Disziplinen gut und vor allem in den musischen Fächern. Also mir war klar, irgendwie ticke ich anders als die anderen.
Mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur ist der Theaterkritiker Bernd Sucher, der in seinem Buch Mamsi und ich von dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter erzählt. Sie stellen Ihrem Buch ja einen Songtext von Jack Yellen über die jüdische Mutter voran, Song, den er geschrieben hat. Der Text ist auf Jiddisch. Übersetzen würde ich die erste Zeile mit: Eine jüdische Mama, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Warum haben Sie diesen Songtext ausgewählt?
Das kam ganz am Schluss. Also ich überlegte, wie ich den Leser schon mal darauf vorbereiten kann, dass es keine Abrechnung ist mit meiner Mutter. Deshalb gab es nach diesem doch blumigen Titel Mamsi und ich, ist die Widmung meiner Mutter. Das ist eine, finde ich, starke Setzung. Und dann dachte ich, wäre es ganz schön, diesen jüdische Mama, es gibt nichts Besseres auf der Welt, zu haben. Wobei die Wahrnehmung der ersten Leser, also der Verlegerin und der Lektoren, war, das könnte ironisch gemeint sein, aber am Ende des Buches merkt man, dass es eben überhaupt nicht ironisch gemeint hat. Also wie auch immer meine Mutter in der Erziehung vielleicht falsch gemacht haben mag, am Schluss will ich ihm sagen, es war eine wunderbare Mutter.
Erinnern Sie sich noch, wie Sie erfahren haben, dass Ihre Mutter Holocaust-Überlebende war? Gab es diesen Punkt?
Ja, es gab die Frage von mir relativ früh, sag mal, alle anderen Juden sind umgekommen, wieso hast du überlebt? Und das ist eine Frage, die sie beantwortet hat, viele andere hat sie ja gar nicht beantwortet. Und da erfuhr ich eben, dass sie gerettet worden ist von einer Polin. Und das war es dann aber auch schon. Diese Polin habe ich dann kennengelernt. Es gab sie wirklich. Und der Umstand, dass diese Polin eine Magd war, die arbeitete auf einem Gut eines Grafen. Und der junge Graf hat sich, weil er diese Magd begleitete auf die Felder, hatte sich in meine Mutter verliebt. Mhm. Der hat sich aber natürlich nicht in eine Jüdin verliebt, sondern in eine hübsche Frau. Mhm. Aber das ist alles viel später. Ich wusste nur, okay, sie ist gerettet worden durch eine Polin.
Wovon war das abhängig, ob sie ihnen etwas erzählt hat oder nicht?
Ich glaube, es war ein glücklicher Moment, dass sie das gesagt hat, weil sie musste ja irgendwie, das musste sie ja wirklich erklären. Während sie nicht erklären musste, wenn ich fragte, sag mal, was ist dir geschehen im KZ? Darauf hat sie nie geantwortet, musste sie auch nicht, weil das war nicht nötig. Aber dieses Überlebensding musste sie mir erklären.
Wie lief das ab? Also Sie sagen, von einer Polin gerettet. Wie gerettet?
Wollen Sie es wirklich detailliert wissen? Also es war so, sie arbeitete mit allen anderen Jüdinnen auf einem Feld. Die Nazis haben praktisch dem Grafen diese Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Die wurden beaufsichtigt, natürlich von Aufsehern von Deutschen und aber auch von diesen polnischen Mägden. Und diese polnische Magd hat meiner Mutter ab und an auch eine Kartoffel zugesteckt und sowas. Und einmal kam sie oder zweimal kam sie mit diesem jungen Grafen und der überredete seine Eltern, nachdem meine Großmutter im KZ schon gestorben war, dass man dieses Mädchen, das war ja 17 Jahre alt, irgendwie retten muss. Und dann haben die sich, weil sie waren strenge Katholiken und sahen auch dieses Unrecht, und sie haben meine Mutter dann von diesem Feld geholt, bei sich versteckt, auch im Hühnerstall und in den Feldern und so. Und im Winter 1944 haben sie meine Mutter mit falschem Pass wieder nach Leipzig geschickt.
Ihre Mutter kommt ja aus Leipzig auch. Was war das für ein Leben, was sie geführt hat vor 1933, bevor sie von den Nazis aus ihrem Leben gerissen wurde?
Das macht die Sache eben so dramatisch. Also meine Mutter ist großbürgerlich erzogen worden. Sie wurde mit einem Chauffeur zur Schule gefahren und mein jüdischer Großvater, der ließ sich mit dem Chauffeur nach Budapest fahren, um sich Schuhe machen zu lassen. Mhm. Also dieser Absturz war gigantisch. Also sie war ja kurz bevor sie ins KZ kam, war sie mit meiner Großmutter noch in Venedig, weil sie Venedig gucken wollten. Und anstatt von Venedig gleich nach Hamburg zu fahren, um einzuschiffen nach New York, so war der Plan, und sie hatten auch ein Visum und sie hatten auch schon das Ticket für das Schiff, hat meine Mutter, ein völlig verwöhntes Kind, gesagt, sie möchte noch einmal kurz nach Leipzig und ihren Freundinnen auf Wiedersehen sagen. Und in dieser Nacht wurden sie verhaftet und abtransportiert.
Ist dann nach Belzec gekommen. Sie haben das beschrieben, wie ihr da die Flucht gelungen ist. Und Sie haben gerade auch schon angedeutet, danach, als sie flüchten konnte, ist sie tatsächlich wieder zurück nach Leipzig. Und das ist so ein Moment, wo einem als Leser der Atem stockt, weil man denkt, warum fährt diese Frau, die gerade gerettet worden ist, wieder zurück nach Leipzig, wo die Nazis noch an der Macht gewesen sind. Also das war vor der Befreiung.
Ja, das ist natürlich naiv. Auf der einen Seite ist es naiv, auf der anderen Seite waren da natürlich Menschen, von denen sie wussten, wenn die noch leben, können die mir helfen. Und nach dem Zusammenbruch des Systems, daran hat sie sicherlich nicht gedacht, aber war dann klar, sie könnte vielleicht wieder die Geschäfte übernehmen, die die Nazis ihnen genommen haben. Also es war so ein Doppelding. Also ich gehe an einen Ort, wo es Menschen gibt, die sich meiner erinnern. Und zum anderen war es auch so eine finanzielle Geschichte. Vielleicht komme ich da wieder zu Wohlstand.
Ja, aber wenn ich sage, dass einem der Atem stockt, es gibt ja diese Szene, sie kommt in Leipzig an und ihr erster Gang führt sie auf die Polizei.
Ja, und dieses Naive ist eben das Spannende an dieser Frau. Sie geht zur Polizei und sagt, es ist Winter, es ist kalt, und sagt, wie sie heißt, wie sie wirklich heißt, und sagt, ich will irgendwie unser Haus nicht wieder haben, unser Auto nicht wieder haben, aber ich will einen Pelzmantel, ich friere. Und dieser Mann hätte sagen können, also pass auf, es gibt noch Züge nach Auschwitz. Und der hat sie versteckt und hat sie dann zu Menschen gebracht, die dieses junge Mädchen noch kannten als Tochter dieses Unternehmers.
Diese Details, Sie beschreiben ja teilweise auch die Dialoge. Wie sind Sie da auf Spurensuche gegangen? Woher wissen Sie das, wenn Ihre Mutter so wenig darüber gesprochen hat?
Also das Verrückte ist, es gibt eigentlich keine Recherche, außer dass ich in Polen recherchiert habe bei dieser Frau. All das, was da ist, sind Funde nach dem Tod meiner Mutter. Also ich hätte das Buch auch nicht schreiben können, während sie noch gelebt hätte. Das wäre eine Demütigung gewesen, hätte ich nicht gemacht. Also ich habe das gefunden in Kroko-Handtaschen, die sie nie benutzt hat, die irgendwie hinter der Bettwäsche versteckt waren. In Kisten, in Koffern, in allem Möglichen. Diese ganzen Briefe, die ich zitiere, sind in diesen Kisten gewesen und in den Taschen. Diese Dialoge, die ich im KZ schreibe, die sind natürlich erfunden, aber erfunden aufgrund dessen, was sie in ihren Briefen und in den Notizblöcken mir überliefert hat. Das Verrückte ist ja, dass sie gar nicht wissen konnte, dass ich das je finde. Mhm. Also ich hätte ja diese Taschen nicht aufmachen müssen, dann wäre es verloren gewesen. Aber es gibt von einer Dichterwitwe die schöne Geschichte, dass sie alle Liebesbriefe in einen Mantel eingenäht hat. Mhm. Und wenn der Mensch, der diesen Mantel bekommen hat, diese Nähte nicht aufgemacht, hätten wir die Liebesbriefe nicht. Und so ähnlich ist das mit den Briefen meiner Mutter.
Herr Sucher, nach dem Krieg hat Ihre Mutter dann Ihren Vater kennengelernt, einen Mann aus einer konservativen protestantischen Handwerkerfamilie. Sie sind in Bitterfeld geboren, aber nicht dort aufgewachsen. Warum?
Weil meine Eltern 1954 geflohen sind. Und zwar hat mein Vater, war dann sowas wie ein Fluchthelfer. Mhm. Und das flog auf. Und er wurde gewarnt und hat gesagt, also wenn du nicht ins Kittchen willst, dann solltest du so schnell wie möglich in die Bundesrepublik fliehen. Und das ging damals noch, da fuhr noch die S-Bahn in Berlin vom einen Teil zum anderen, offensichtlich. Und das haben sie gemacht. Und um nicht aufzufallen, reisten sie als Hochzeitsgäste. Also mein Vater hatte einen Smoking dabei, meine Mutter ein langes, schönes Abendkleid, was ich als Kind dann noch in Hamburg erlebt habe. Und ich hatte wirklich nur einen kleinen Rucksack und ein Teddybär. Und als die Grenzler fragten, was machen Sie hier? Sie sehen ja, wir haben nur zwei Geschenke für das Hochzeitspaar und das ist unser Sohn. Und übermorgen sind wir wieder zurück. Und deshalb bin ich in Hamburg aufgewachsen.
Wieder aber eine Fluchterfahrung für Ihre Mutter.
Das ist richtig. Wobei diese Flucht anders geplant war. Die wollten von Bitterfeld nach Amerika, weil es gab in Amerika jüdische Verwandte meiner Mutter. Und das war eigentlich alles schon geplant. Also finanziell wäre das kein Problem gewesen. Aber man bemerkte bei meiner Mutter eine offene TBC. Und so eine Frau wollten die Amerikaner nicht. Und das war der Grund, warum wir in Hamburg sozusagen gestrandet sind.
Sie sind getauft und konfirmiert. Warum wurden Sie nicht im jüdischen Glauben erzogen?
Weil mein protestantischer Großvater, der ehrenamtlich Kirchenrat war und den Nazis nicht fernstand, sagen wir es mal so, darauf bestanden hat, dass meine Mutter beglaubigt, dass die Kinder, die sie irgendwann zeugen würden, auf keinen Fall jüdisch erzogen werden. Das war eine Abmachung. Das war natürlich auch stark für meine Mutter, die damit ihren Glauben, also sie wurde einmal verfolgt für den Glauben und jetzt durfte sie den Glauben noch nicht mal weitergeben. Später war mir klar, dass sie da so unglücklich drüber gar nicht war, weil sie irgendwie ahnte nach den ersten NPD-Erfolgen hier in der Bundesrepublik, dass es als Jude schwierig sein wird, in diesem Land zu leben. Und heute wissen wir, dass das stimmt.
Wenn wir auf Sie kommen und auf Ihre Geschichte, Sie haben gerade erzählt, dass Sie in Hamburg aufgewachsen sind und am Anfang der Sendung auch schon ein bisschen berichtet, wie Sie sich irgendwie auch anders gefühlt haben. Wie ist Ihre Mutter damit umgegangen?
Mit meinem Anderssein? Zum einen hat sie es kultiviert, weil sie ja praktisch einen extrem intellektuellen Sohn haben wollte. Es gibt ja diese Geschichte, also als Jude muss man sich seine Freunde entweder kaufen oder man kriegt sie über den Intellekt oder seinen Charme. Und diese Erfahrung habe ich gemacht und dorthin wollte sie mich auch haben. Also ich war Außenseiter über mein Wissen. Also ich war ein Streber, ich war entsetzlich auch kein geliebter Streber in der Klasse. Das war das Außenseitersein. Dann kam als Außenseiter noch hinzu diese Homosexualität. Das machte ich im Alter von 18, also auch relativ früh und veröffentlichte ja auch sofort meinen Eltern, was zu einem Debakel größerer Art führte. Also ich war dann mehrfach Außenseiter und dieses absolute Musische, dass ich irgendwie viele Instrumente spielte und im Knabenchor sang und so, das war noch ein Außenseitertum dazu.
Wie sah denn die Erziehung Ihrer Mutter aus?
Ich glaube, heute würden Eltern, wenn andere wüssten, was die Eltern mit den Kindern machen, die müssten wahrscheinlich vor Gericht. Also ich war Daumenlutscher, zum einen ein Beispiel nur. Ich war Daumenlutscher und erst wurde dieser Daumen eingeschmiert mit Senf, dann mit Currysenf, also mit scharfem Senf. Und als das alles nichts fruchtete, also ich weiter an diesem Daumen lutschte, wurde der nachts hochgebunden. Man kann aber nicht sehr gut schlafen, wenn der Daumen oben hängt.
Also so eine richtige Konstruktion.
Eine Konstruktion, ja.
Sie haben auch körperliche Gewalt erfahren.
Also meine Mutter fand, wenn ich mit einer 3 nach Hause kam, das also irgendwie die schlimmste Note überhaupt und sagte dann auch mir, ich habe einen Idioten in die Welt gesetzt. Ich fand einen 3 kein Idiot. So. Und dann kam mein Vater nach Hause und meine Mutter sagte, du Heinz, der Bernd hat schon wieder so eine schlechte Note. Ich glaube, wir müssen ihn verhauen. Und es hing in der Küche eine 7-riemige Lederpeitsche. Die hing da immer. Und dann schlug mein Vater zu und meine Mutter guckte zu. Und das überlege ich natürlich jetzt in diesem Buch. Wie kann eine Frau, die ja genau diese Strafen erlebt hat im KZ, das jetzt wieder fordern an ihrem Sohn, das zu vollziehen und dabei zuzuschauen. Und das, glaube ich, ist auch so ein Auslöser für das Buch gewesen und ein ganz wichtiges Thema, dass das, was die Nazis an meiner Mutter, dieses Vergehen, hat sie völlig übertragen. Also ihre Erziehung war die Fortführung dessen, was sie im KZ erlebt hat, aber immer mit dem Ziel, aus diesem Sohn muss was werden. Also dem darf das nicht passieren und dafür muss ich ihn fit machen sozusagen.
Konnte Ihre Mutter denn auch liebevoll sein?
Sie war liebevoll, wenn wir das Wort benutzen, als Dank für meine Leistung. Aber ich kenne keine Nähe meiner Mutter. Aber das erklärte ich mir schon als Kind und jetzt noch viel mehr als Folge dieser Nähe, eine Nähe, die sie nicht wollte im KZ. Natürlich ein 17-jähriges Mädchen im KZ, muss man nicht lange überlegen, was dem passiert. Und diese Nicht-Nähe, also diese Abwehr, die hat mein Vater natürlich auch erfahren. Also es ist ein Wunder, dass zwei Kinder gezeugt wurden.
Heute weiß man ja in der Psychologie, dass so eine funktionierende Bindung eigentlich sehr wichtig ist für ein Kind. Und bei Ihnen gab es die anscheinend nicht. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie diese Bindung nicht erfahren haben?
Das Verrückte ist, also ich bin in meinem Leben immer auf Menschen getroffen, abseits von meiner Mutter, also auf Freundinnen und Freunde, die mich beschützten. Also das ist ein großes Glück. Insofern ist mir nichts Böses widerfahren. Wenn ich jetzt nur meine Mutter gehabt hätte und nicht auf der anderen Seite auf Menschen begegnet wäre, die sich meiner angenommen hätten, liebevoll, richtig liebevoll, die auch Nähe zuließen, dann wäre ich wahrscheinlich gestrandet. Dann wäre das schlimm ausgegangen. Aber ich hatte das Glück, eben immer Menschen zu begegnen, die nicht nur was von mir Leistung wollten, sondern die merkten, da ist irgendwie ein Leck. Dieser Junge oder dieser junge Mann braucht eine Nähe, die er offensichtlich in seiner Familie nicht hatte.
Also es gab diese Bindungspersonen, die waren aber nicht Ihre Eltern.
Die waren nicht meine Eltern. Mein Vater wurde erst ganz spät, weil das war ein ganz großer Moment. Mein Vater entschuldigte sich kurz vor seinem Tod bei mir für all das, was er mir angetan hat. Und ich glaube, das ist das Größte, was Eltern machen können, sich bei ihren Kindern entschuldigen.
Sie leben seit 3 Jahrzehnten mit Ihrem Mann Wolfgang zusammen. Mittlerweile sind Sie auch verheiratet. Wie war das in den 60ern festzustellen, dass Sie homosexuell sind? Vielleicht müssen Sie da auch nochmal die Situation beschreiben. Also wie damals in Deutschland die Situation war, wie mit Homosexuellen umgegangen worden ist.
Also es gab noch diesen komischen Paragraphen, also es war noch alles straffähig. Ich habe es gemerkt, dass ich irgendwie Jungs spannender fand als Mädchen, das ist ganz, ganz einfach. Und habe dann einen ersten Mann kennengelernt, der natürlich älter war als ich, und habe die Chorproben geschwänzt, weil ich sang im Knabenchor des Norddeutschen Rundfunks, also als Tenor dann. Und dann rief dieser Chorleiter meine Mutter an, sagte, ihr Sohn scheint sehr krank zu sein, er war jetzt 4-mal nicht bei den Proben. Und er sagte, nee, der war doch die ganze Zeit da. Und dann kam ich nach Hause und sie fragte, sag mal, warst du bei der Chorprobe? Und dann log ich und sagte ja. Und dann stellte sie mich zur Rede. Und dann erzählte ich diese ganze Geschichte eine halbe Stunde und bat sie, bitte sag es nicht Paps. Mhm. Nach 5 Minuten kam mein Vater in mein Zimmer, beschimpfte mich wirklich abenteuerlich und schlug mich und ich musste dann in eine Psychotherapie. Damit ich nicht irgendwelche Außenkontakte habe, schaffte es mein Vater, mich entweder in die Schule zu bringen und dort auch abzuholen, oder ich wurde mit dem Taxi zur Schule gebracht und mit dem Taxi nach Hause gefahren, damit es also praktisch keine Möglichkeit gibt, irgendwas anzustellen in seinem Kopf. Und ich verließ dann meine Eltern gegen ihren Willen nach der Zwischenprüfung und ging nach München.
Gab es denn vorher den Moment, wo Sie mit sich selbst gekämpft haben, weil eben die Situation so war, dass Sie gesagt haben, das darf nicht sein, ich versuche dem irgendetwas entgegenzusetzen?
Ja, natürlich gab es das. Ich versuchte mit einer Schulkameradin zu schlafen und habe das auch getan. Und es funktionierte auch, aber es war irgendwie nicht wirklich glückvoll. Und dann merkte ich, dass es Unsinn ist, das weiterzumachen. Und diese Psychotherapie hat dann noch einen witzigen Schluss, weil der Mensch, der mich psychotherapiert hat, wurde dann später von seinem Freund offensichtlich erschlagen. Und das war für meinen Vater der Tiefpunkt. Er hatte so viel Geld versenkt in meine Heilung sozusagen. Und dann erfährt er plötzlich, dass der mich heilen sollte, schwul war.
Selbst homosexuell war. Wie lief denn diese Therapie ab? Also hat derjenige tatsächlich versucht, Sie auf den rechten Weg zu führen?
Oh nein, so ich musste mal erzählen, was ich mache, welche Bücher ich lese, ob ich von Jungs träume oder nicht von Jungs träume. Und komischerweise hat er mir auch Bücher empfohlen, die nun absolut schwul waren, also Pasolini-Romane und Erzählungen. Nein, das war eigentlich, waren angenehme Gespräche.
Wenn Sie gerade sagen, Sie sind zu Ihrer Mutter gegangen und die hat es dann rausgefunden und Sie haben Sie gebeten, nichts Ihrem Vater zu sagen. Das hat sie aber trotzdem getan und das ja auch immer wieder, wie Sie schreiben in Ihrem Buch. Warum haben Sie sich trotzdem immer wieder ihr anvertraut?
Natürlich war das jedes Mal Verrat, wenn Sie so wollen. Ich habe mich immer wieder anvertraut. Das war irgendwie sie war wirklich das Zentrum meines Lebens und ist es wahrscheinlich heute noch in meinem Denken. Es hatte auch was Masochistisches. Ich wollte immer ihr zeigen, ich schaffe es doch, ich bin doch wirklich toll und du musst doch irgendwann mal sagen, dass ich toll bin. Aber zu diesem Punkt kam es nicht. Also immer, was ich lieferte, war immer noch zu wenig. Und manchmal, so war ich dann auch gestrickt, ging ich über das Ziel hinaus, was sie für mich gesteckt hatte. Also so eine Übererfüllsoll sozusagen. Ich wollte sie nicht demütigen, das zum einen. Und zum anderen war in meinem Kopf immer diese Bewunderung, dass eine Frau, die all das erlebt hatte, es eben doch noch geschafft hat zu leben und sich nicht das Leben zu nehmen, zwei Kinder zu zeugen und die auch einigermaßen gut zu erziehen.
Also ein ewiges Buhlen um ihre Liebe, um ihre Anerkennung.
Ja, und das Buhlen geht ja dann irgendwie weiter. Also das schreibe ich ja auch in dem Buch, dass ich eigentlich nicht genug kriege von Menschen, die mir sagen, dass sie mich mögen und dass ich gut bin. Das bedeutet auch beim Schreiben, selbst in der Süddeutschen Zeitung, wenn ich eine Kritik abgeliefert hatte, wusste ich nicht, ob sie gut ist, bis nicht mir jemand sagt, sie ist gut. Das führt auch dazu, wenn ich jetzt also bei den vielen Büchern, die ich geschrieben habe, warte ich zwei Tage und wenn nach zwei Tagen nichts kommt, rufe ich an, sagen Sie, ist das wirklich so schlecht, dass Sie sich nicht melden? Und dann sagen die, hallo, wir haben das Buch erst seit zwei Tagen. Nein, wir sind auf Seite 35 und das ist toll. Aber ich bin dann absolut unruhig, weil ich immer an mir zweifle. Und diese Zweifel sind zwar doof, aber in meinem Kopf bewirken sie, dass ich mich noch mehr anstrenge.
Also, Das ist interessant. Ich meine, Sie sind Kritiker und da müsste man ja eigentlich denken, als Kritiker sind Sie ein besonders selbstbewusster Mann, weil Sie eben sagen, was gut und was schlecht ist.
Nein, das bin ich nicht. Also in vielen Situationen habe ich mich selbstbewusst benommen, ganz sicherlich, aber das ist auch so eine Attitüde. Und der Arbeitstitel dieses Buches, das jetzt Mamsi und ich heißt, war ursprünglich, warum Bernd Sucher so tickt, wie er tickt. Und er tickt so, weil er immer noch eins drauf will. Wenn Sie meinen Lebenslauf sehen, und kennen Sie ja auch, ich habe mich ja immer wieder neu erfunden. Ich war Kritiker, dann wurde ich Professor, dann wollte ich unbedingt Suchers Leidenschaften machen. Als Suchers Leidenschaften da war, dachten wir, oh, jetzt machen wir vier Bände, die heißen Suchers Welt, das ist noch größer als Leidenschaft. Ich bin eigentlich nie mit mir zufrieden und wenn ich etwas kann oder glaube, dass ich es kann, dann brauche ich das Nächste. Als ich dieses Buch Mamsi und ich abgegeben hatte und mir signalisiert worden ist, dass das gelungen ist, war das Erste, dass ich meine Verlegerin bat, ich brauche ein Buch. Wir brauchen einen neuen Vertrag, ich habe ja nichts zu tun. Und diesen Vertrag habe ich und ich habe das nächste Buch.
Das heißt, auch jetzt, wo Sie am Wochenende 70 Jahre alt werden, zur Ruhe, also es lässt Sie nicht los. Es muss immer weitergehen, es muss immer besser werden.
Ich kann nicht chillen, also das ist das zeitgemäße Wort, glaube ich. Nein, ich kann nicht nichts tun und diese 70 Jahre ignoriere ich einfach. Und viele in meiner Umgebung ignorieren das auch, sonst hätte ich ja diese Profession nicht weiterhin. Das ist ja auch ein Phänomen. Ich brauche immer ein Ziel und wenn ich das Ziel erreicht habe, brauche ich das nächste.
Ich will auf den 70 Jahren auch nicht rumhacken.
Ich bitte Sie.
Aber vielleicht werde ich es nochmal erwähnen. Ich weiß nicht.
Nein, Sie lassen das.
Okay. Ihre Leidenschaft für das Theater und die Literatur, konnten das Ihre Eltern eigentlich nachvollziehen?
Mein Vater überhaupt nicht. Der war überhaupt nicht intellektuell und verstand das gar nicht. Auch diese ganze Lust an der Musik. Meine Mutter hatte das ja ein bisschen mitgekriegt in ihrer Kindheit vor dem KZ und hat das auch befördert, also diese ganzen Unterrichte. Sie hat mich dann auch irgendwie im Knabenchor des Norddeutschen Rundfunks untergebracht, hat es dann auch noch geschafft, dass ich irgendeine kleine Rolle an der Staatsoper übernommen habe. Sie haben das nicht selber gelebt. Also meine Mutter hat es nicht selber gelebt, die war nicht sehr oft im Theater und ganz selten in der Oper, aber sie hat es praktisch von mir gefordert. Also sie wusste genau, was ich kann und was ich nicht kann. Also es war klar, dass ich nicht Betriebswirtschaft studieren werde und nicht Juristerei oder sonst was, sondern es war immer klar, dass es irgendetwas sein müsste mit Kunst.
Also sie hat quasi da die Chance gesehen, dass ich in dem Bereich das erfüllen könnte, was sie sich von Ihnen wünscht.
Genau, sie hat gedacht, da könnte er das erreichen, was ich mit meinem Jungen will. Und deshalb war sie, wenn es nicht genauso lief, wie sie es wollte, auch unzufrieden. Also ich war sehr glücklich, dass die Süddeutsche Zeitung mich genommen hat, sofort nach der Promotion. Ich war damals in München der Mensch, der am jüngsten war, der den Doktortitel kriegte, was für meine Mutter auch überhaupt keine Rolle spielte. Aber ich kriegte diesen SZ-Posten und meine Mutter reagiert und sagt, wäre FAZ nicht besser gewesen. Das ist nicht das, was man dann hören möchte.
Und das zieht sich ja dann auch so durch. Sie haben ja gerade beschrieben, was Sie in Ihrem Leben alles geschafft haben. Sie sind Professor, Leiter des Studiengangs Theater, Film und Fernsehkritik, waren jahrelang, also in München waren jahrelang Theaterkritiker der Süddeutschen und bespielen eben mit Ihrer Veranstaltungsreihe Suchers Leidenschaft die großen Bühnen. Gab es dann irgendwann mal den Punkt, wo Ihre Mutter das anerkannt hat, was Sie geleistet haben?
Nee, sie sah mich dann also auch mit dieser Vortragsreihe, sah sie mich als einen literarischen Clown und fand aber, dass der Joachim Kaiser, das war ja immer der für sie der Bezugspunkt, was sich die Kritiker anging, das viel besser macht und viel intellektueller ist als ich. Also diesen Vorwurf kriegte ich dann auch immer noch. Schau mal, der Kaiser macht das alles viel besser. Für sie habe ich diesen Punkt, glaube ich, nicht erreicht. Und ich denke darüber auch heute noch nach. Im letzten Jahr habe ich 4 Bücher an einem Stück geschrieben, Suchers Welt. Und bei der Buchpräsentation scherze ich dann, sage, meine Mutter im Himmel, ich hoffe, sie ist dort, wird jetzt sagen, wieso nur 4 Bücher? 5 wären doch auch gegangen. Und das bleibt in meinem Kopf drin, auch nach diesem Buch. Dass man immer dieses du stiehlst dem lieben Gott den Tag, das ist so ein Satz, der fürchterlich ist.
Den hat sie immer wieder gesagt.
Den hat sie vor allem dann gesagt, wenn man es gar nicht brauchte. Natürlich bin ich zu Partys gegangen samstags und wollte sonntags irgendwie mal ausschlafen bis 10. Und spätestens um 8 stand meine Mutter am Bett, weckte mich und sagt, steh auf. Und dann, ich würde gerne noch ein bisschen schlafen. Du stiehlst dem lieben Gott den Tag. Und dieser Satz ist wirklich heftig, wenn man ihn ernst nimmt. Weil das heißt natürlich, du verringerst auch deine Lebenszeit.
Du bist Verschwendung.
Du bist Verschwendung, genau.
Sie haben ja gerade schon beschrieben, wie Sie sich das erklärt haben, warum sie so ist oder so war, wie sie sich dann verhalten hat. Aber wie lange hat es gedauert und was hat Ihnen geholfen, das zu verstehen?
Also mir hat sicher geholfen, diese Begegnung mit der Polin. Mir hat sicherlich geholfen, an den Ort zu gehen, wo das alles passiert ist, also durch dieses KZ zu gehen. Und anders als diese KZs in Deutschland, das sind ja alles Gedenkstätten geworden, sozusagen Museen, ist das in Polen, sind die KZs noch KZs. Also man sieht die Schuhe, man sieht die Haare, man sieht die giftgrünen Wände. Und in Majdanek hat man die Skelette exhumiert und hat einen Riesenberg von Asche gemacht. Und da bin ich rumgelaufen und dadurch war mir klar, wer das alles erlebt hat, dem muss man eigentlich alles verzeihen.
Sie berichten ja in Ihrem Buch auch von einem Brief, den Sie gefunden haben von Ihrer Mutter in einer Ihrer Handtaschen. Was ist das für ein Brief gewesen?
Über den möchte ich eigentlich nicht viel reden, weil das ist irgendwie so wichtig in dem Buch. Und ich meine natürlich, dass man das Buch liest. Aber dieser Brief, den sie da versteckt hat, der ist sehr versteckt, nicht wissend, ob ich den je finde. Dieser Brief ist sozusagen von ihr formuliert, demjenigen, der es findet und hoffentlich eben ihr Sohn, mich gab es ja noch gar nicht, als sie den geschrieben hat, zu erklären, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, warum sie diesen Mann geheiratet hat, warum sie zugestimmt hat, ihre Kinder christlich zu erziehen und nicht jüdisch und was im KZ passiert ist und auch, was ihr dort angetan ist. Also auch dieses Aufreihen bei der Ankunft im KZ und dieses Abzählen, jedes 10. Mädchen wurde erschossen.
Und sie war Nummer 7.
Ja.
Ist es auch Teil Ihrer Emanzipation, dass Sie sich dem Judentum zugewandt haben, obwohl es Ihnen ja lange verboten war? Also Ihr Vater, die Familie Ihres Vaters wollte das auf keinen Fall. Ihre Mutter hat sich gefügt?
Komischerweise, ich habe ja promoviert über das Thema Martin Luther und die Juden. Und Martin Luther war ein Antisemit sondergleichen, nachdem es ihm nicht gelungen war, mit seiner Reformation die Juden ins Boot zu kriegen. Nee, das ist ein theologischer Grund. Ich kann sehr gut mit einem Gott leben, den ich anbete, einen. Und verstehe diese Dreieinigkeit nicht, vielleicht bin ich dazu zu dumm. Also ich finde es wunderbar, mich mit einem Gott zu unterhalten, etwas zu bitten oder mich vor allem zu bedanken für all das, was mir Gutes passiert ist in meinem Leben. Und ich brauche nicht diese 3. Und das war letztendlich der ausschlaggebende Grund, dass ich sagte, wozu, ich bin eigentlich der falsche Mensch in dieser Kirche.
Ihre Mutter, die ist 2005 gestorben. Wie haben Sie sich von ihr verabschiedet?
Wir haben sie beerdigt. Das war auch noch ganz wichtig, weil, also mein Vater wollte verbrannt werden und diesen Wunsch habe ich ihm versagt. Ich wollte einen Abschied. Ich finde dieses Theater, wenn man verbrannt wird, es gibt ja so einen Abschied und dann wird ein Vorhang ich wollte keinen theatralen Akt. Also den haben wir beerdigt 5 Jahre zuvor und dann haben wir meine Mutter beerdigt. Das war deshalb sehr schlimm, weil ein Rabbiner kam nicht auf diesen christlichen Friedhof. Ein Pfarrer hat sich geweigert, eine Jüdin zu verhaften. Also das Ganze 2005. Ein Pfarrer hat sich geweigert zu kommen, wobei ich ihm gesagt habe, Vater unser werden sie doch vielleicht hinkriegen. Das geht ja in beiden Religionen. Das war der Abschied und das war deshalb so schlimm, weil ich dann praktisch alle Rollen übernehmen musste. Also ich war der Sohn, dessen Mutter gestorben ist und ich machte ein Gebet und ja und heulte wie ein Schlosshund.
Aber diese letzte Aussprache, so wie das mit Ihrem Vater stattgefunden hat, das haben Sie vorhin berichtet, die hat es mit Ihrer Mutter nicht gegeben.
Die gab es nicht, nein. Also die letzte Aussprache ist vielleicht dieses Buch. Also falls sie da oben ist, wird es ein leichtes sein, als Podcast oder als Fotokopie dieses Buch zu bekommen. Nein, also diese Aussprache gab es nicht. Diese Aussprache ist das Buch.
Bernd Sucher hat uns heute Vormittag von seiner Spurensuche in seiner Biografie erzählt. Heute erscheint sein Buch Mamsi und ich, in dem er berichtet, wie die schlimmen Erfahrungen, die seine Mutter als Jüdin zur Zeit des Nationalsozialismus machen musste, auch ihn geprägt haben. Nun erscheint heute das Buch. Jetzt werden auch Kritiker sich dieses Buch angucken. Sie sind selber Kritiker. Wie ist es, sich der Bewertung anderer da auszusetzen?
Also gut, wer austeilt, muss auch einstecken können. Natürlich habe ich bei diesem Buch besondere Furcht, wenn Sie so wollen, weil das so mein offenstes überhaupt ist. Also wer dieses Buch liest, weiß alles über mich. Schlimm ist das eigentlich nur bei Menschen, die mich kennen. Also da macht es mir mehr aus. Ich hoffe ja, das Buch liest jemand, als wäre es ein Fremder. Also so. Ich kann mit Kritik umgehen, wenn sie fair ist. Ich gebe aber zu, dass negative Kritik mich verletzt. Wenn sie berechtfertigt ist, finde ich das gut. Dann versuche ich das auch zu ändern, also bei der nächsten Auflage oder was auch immer. Aber ich war sehr, sehr froh, dass der Beginn für dieses Buch so positiv war durch die Spiegelkritik. Das ist richtig.
Ja, Sie haben ja auch beschrieben, dass eigentlich alles, was Sie machen, auch dazu führen soll, dass Sie geliebt werden. Und deshalb kann ich mir das vorstellen, dass es eben deshalb schwierig ist, für Sie mit Kritik umzugehen.
Ja, vor allem, wenn man weiß, also jetzt bin ich aus dem Kritikerberuf letztlich raus, außer dass ich es noch unterrichte, aber ich mache ja keine aktuellen Kritiken mehr. Man muss wissen, dass dieser Kritikerberuf ein extrem konkurrenzstarker ist. Also alle, was weiß ich, der Kritiker der FAZ, der Süddeutschen Zeitung, der Zeit, Spiegel, sitzen in der gleichen Aufführung und schreiben am nächsten Tag oder zumindest in der nächsten Woche, wenn wir bei der Zeit sind, einen Artikel. Und alle können, die alle Zeitungen lesen, davon gibt es ja einige, nachprüfen, wer hat am meisten gesehen, wer hat am besten argumentiert, wer schreibt am brillantesten, wer ist am witzigsten. Also dieser Beruf führt zu Konkurrenz und führt auch zu Neid.
Bernd Sucher, wir werden sehen, was die Kritik zu Ihrem Buch sagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie heute unser Gast gewesen sind. Und ich werde Ihren Geburtstag nicht nochmal ansprechen. Der ist ja Ende der Woche auch erst und möglicherweise ein runder. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Fest.
Vielen Dank für Ihre Diskretion.
Nach den Nachrichten um 10 Uhr ist Friedrich Arni bei Joachim Scholl im Interview. Der Autor hat einen neuen Roman geschrieben, in dem er 4 seiner bekanntesten Ermittler aufeinandertreffen lässt. We'll be right back.